Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktobrak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Spritztour mit Buddha, ein junger deutscher Filmemacher begibt sich auf eine buddhistische Weltreise. Haram oder nicht Haram, ein schwuler Imam ohne eigene Moschee engagiert sich für queere Muslime in Berlin. Und haben die Kirchen versagt? Die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht hat die Kirchen kritisiert. Sie hätten in der Corona-Krise Kranke und Sterbende allein gelassen. Dazu ein Gespräch. Mit dem Erwachen Siddharthas Gautamas vor rund 2500 Jahren unter dem Bodhi-Baum beginnt die eigentliche Geschichte des Buddhismus. Und im Folge der Jahrhunderte entstanden verschiedene buddhistische Schulen. An die 500 Millionen Buddhisten soll es heute weltweit geben, aber die Zahlen sind nicht gesichert. Die meisten von ihnen leben jedenfalls in Süd- und Ostasien. Aber auch im Westen genießt seit vielen Jahren diese Weltreligion große Sympathie, besonders populär ist der Chan-Buddhismus bzw. der Zen-Buddhismus. Heute kommt jedenfalls ein Dokumentarfilm in die Kinos, der sich mit buddhistischer Lebenspraxis in verschiedenen Ländern beschäftigt. Der Titel: Weltreise mit Buddha auf der Suche nach Glückseligkeit. Für diesen Film bereiste Jesko Pului mehrere asiatische Länder und traf sogar buddhistische Mönche in Südafrika. Mit seinem Trip durch die Welt machte er auf die Weltreligion aufmerksam und neugierig, sagt Mechthild Klein. Sie hat sich den Film angesehen und mit dem Regisseur gesprochen.
Das ist Buddha. Im Alter von 29 Jahren begab er sich auf eine Reise, um die Natur des Lebens zu ergründen. Die Erleuchtung steht ihm gut. Und das bin ich, Jesko aus Deutschland. Ich bin 30 Jahre alt. Und ich bin nicht erleuchtet.
Ich fasse den Entschluss, mich auf eine Reise zu begeben, um mehr über den Buddhismus herauszufinden. Nur ich alleine mit meiner Kamera. Anstatt die alten Schriften zu studieren, möchte ich buddhistische Mönche und Nonnen treffen, um herauszufinden, wie genau sie ihr Leben leben und was ich davon lernen kann.
Fast ein Jahr lang ist der Filmemacher Jesko Pului für diese Produktion unterwegs. Auf drei Kontinenten trifft er Buddhisten. Mit einer kleinen Handkamera und Filmdrohne ausgestattet, fängt er wunderschöne Bilder ein. Weltreise mit Buddha heißt sein Erstlingswerk. Es tendiert mehr zum Roadmovie als zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den buddhistischen Schulen. In Thailand trifft er auf den charismatischen Mönch Julien, der seit 17 Jahren bei einem Bergvolk lebt. Der schlanke Mann hat den Kopf geschoren, läuft barfuß umher und ist mit einem hellbraunen Ordensgewand bekleidet.
Ich kam über ein Austauschprogramm 1994 nach Thailand. Und danach probierte ich verschiedene Retreats im Kloster. Ich war sehr ernsthaft in meiner Meditationspraxis. Blieb manchmal 2 bis 3 Tage in meinem Zimmer ohne Schlaf, nur um zu meditieren. Ich fand einen tiefen Frieden und war glücklich.
Seit 25 Jahren lebt der aus Kanada stammende Julien schon als Mönch in Thailand. Im Film sieht man, wie er sich mit Sport fit hält und in die Pedale eines Fahrrad-Hometrainers tritt oder wie er über einen Gymnastikball rollt. Der körperliche Ausgleich für die langen Meditationssitzungen. Der Mönch lebt mit einer zutraulichen Katze zusammen, die zur Veganerin geworden sei, behauptet er.
Diese Begegnung war wirklich besonders, weil er schon diese Ausstrahlung hat, von der man manchmal vielleicht auch hört, dieses etwas heilige, erleuchtete, sehr glückliche, der glückliche Mönch, so den hat er wirklich sehr besonders ausgestrahlt. Und das fand ich eigentlich den besten Weg, in den Buddhismus zu erfahren. Einfach in der Gegenwart zu sein von jemandem, der darin wirklich seine Berufung gefunden hat und sein Glück.
Szenenwechsel. Eine buddhistische Bar in Tokio. Dort haben sogar die Cocktails buddhistische Namen.
We have some original cocktails in English. Nirvana in the Pure Land.
Dieser Drink heißt Nirvana im reinen Land, ein transzendenter Ort. Der nächste Drink ist nach einer buddhistischen Hölle benannt. Die Mönche aus der Bar haben Humor. Alkohol wird hier auch ausgeschenkt. Aber als ein Mönch ein religiöses Ritual einläutet, greifen auch viele der Barbesucher zu den ausgelegten Gebetstexten. Der Mönch zündet ein Räucherstäbchen an und rezitiert ein Sutra für die kurze Zeremonie. An einem anderen Abend treten die Mönche sogar mit ihrer Band auf.
Was das Besondere an dieser Bar in Tokio war, war, dass da tatsächlich Mönche die Barkeeper waren, von einer sehr besonderen buddhistischen Richtung, die da sehr freizügig ist. Die nennt sich Jodo Shinshu. Also die haben ein recht normales Leben, aber haben ihre Mönchspflichten tagsüber, dass sie Zeremonien halten oder auch Grabreden. Und ja, diese Mönche in der Bar durften auch Musik machen und hatten eine Band, eine Rockband, ja, die waren richtig gut.
Im Film kann man Jesko Pului auf seiner Reise begleiten, wie er zu weiteren Begegnungen losfährt und Buddhisten porträtiert. Er macht auch Stationen beim ehemaligen buddhistischen Mönch Viktor, der in Irland einen buddhistischen Skulpturenpark betreibt. Dann geht's nach Nepal zum Wallfahrtsort Lumbini, wo der Buddha geboren sein soll. Next Stop ist ein abgelegenes Nonnenkloster in den Bergen von Kathmandu. Oft möchte man mehr wissen, was die Nonnen denn rezitieren und wie der Tagesablauf genau ist. Im Film geht's dann schon weiter zum nächsten Interviewabenteuer. Es seien auch Sprachbarrieren, die einen weiteren Austausch verhindern, erzählt der Filmemacher. Denn kaum jemand spricht Englisch in den abgelegenen Provinzen. Einige sehen überhaupt zum ersten Mal einen Europäer und zücken die Handys für Selfies mit ihm. Sogar aus der Mongolei bringt er Filmmaterial mit. Dorthin kam die buddhistische Lehre erst vor 500 Jahren.
Auf meiner Reise durch die Mongolei begegne ich vielen Naturschauplätzen und wunderschönen Statuen und Tempeln. Viele von ihnen sind jedoch leer. Liegt das daran, dass die Mongolei eines der dünn besiedelsten Länder der Welt ist?
Besonders beeindruckend sind im Film aber die vielen kleinen Details, die er auf seiner Weltreise einsammelt. Ein chinesisches Kloster etwa stellt buddhistische Animationsfilme her.
In diesem Longshan-Kloster bei Peking in China, auch dort wird damit gekämpft, dass die Leute sich weniger für Religion, für Buddhismus interessieren. Man muss sich überlegen, wie bekommen wir die Leute in unser Kloster, wie bekommen wir das Interesse der Öffentlichkeit. Und das wird dort durch eine Kunstfigur, einen Comic-Mönchen, der wird das gelöst dort.
Im klostereigenen Animationsstudio werden die Szenen vorbereitet. Die Kunstfigur, der kindliche Mönch Xian Er, soll buddhistische Werte vermitteln. Zum Beispiel, dass man keine Lebewesen töten soll. Im Animationsfilm rettet der kleine Mönch aus Knetgummi einen Vogel vor dem Tod durch das Schlachterbeil.
Und vor allem, was jetzt auch als Filmemacher das für mich am interessantesten war, ein Mönchsroboter, der so auch ein bisschen als Comicfigur gestaltet, der auf Spracheingaben reagiert, der gibt dann chinesische, buddhistische Weisheiten von sich, wenn man ihm bestimmte Fragen stellt.
Richtige Verbundenheit mit dem Buddhismus kommt aber nicht über Comichelden oder Touristenattraktionen auf, sondern wenn man Buddhisten trifft und an ihren Zeremonien teilnimmt, sagt Pului. Und bald schon sieht man den Filmemacher, wie er buddhistische Novizen in Südafrika begleitet. Schließlich macht er selbst einen Versuch und schlüpft für ein paar Tage in die Mönchskutte in einem chinesischen Kloster. Ohne die Sprachkenntnisse ist es eigentlich eine Überforderung. Hinzu kommen die vielen Regeln des Klosteralltags. Am Ende seiner Reise mit Buddha wird der Filmemacher Jesko Pului zwar kein Buddhist werden, aber er wird um einige Erfahrungen mit buddhistischer Gastfreundschaft reicher sein.
Mechthild Klein über den Film Weltreise mit Buddha auf der Suche nach Glückseligkeit, der heute in die Kinos kommt. Für die meisten gläubigen Muslime ist die männliche Homosexualität Haram. Erklärt wird die Ablehnung von Islamgelehrten mit dem Korangleichnis des Volkes Lot. Die Diskriminierung von schwulen Muslimen ist auch bei uns in den Moscheegemeinden in Deutschland weit verbreitet. Schwulsein wird als unmännlich und als Schande für die ganze Familie gesehen. Muslimische Schwule werden in der Regel ausgegrenzt und in einigen islamischen Ländern sogar mit der Todesstrafe bedroht. Dabei würde der Koran sich gar nicht ausdrücklich zu Homosexualität äußern. Ein Verbot könne daher aus der Heiligen Schrift der Muslime nicht abgeleitet werden, sagen liberale islamische Theologen. So sieht es auch Christian Herrmann. Der Wahlberliner ist Imam und bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. Er ist damit der erste schwule Imam in Deutschland. Aber eine Moschee hat er immer noch nicht. Simon Berninger hat ihn in Berlin getroffen.
Bis vor kurzem habe ich noch einen langen Bart gehabt. Und da bin ich tatsächlich ganz viel von irgendwelchen Leuten online als Salafist tatsächlich abgestempelt worden.
Dabei lässt sich Imam Christian Herrmann einem ultrakonservativen, gar verfassungsfeindlichen Islam so gar nicht zuordnen. Aus Salafistensicht lebt er in schwerer Sünde. Der 50-jährige Wahlberliner macht keinen Hehl daraus, dass er schwul ist. Geoutet hatte sich Christian Herrmann schon in seiner früheren religiösen Heimat. Er ist evangelisch getauft, wuchs im protestantisch geprägten Nürnberg auf.
Hab dann ja auch Konfirmandenunterricht gehabt. Also ich habe mich schon entschieden, Religion in meinem Leben zu haben. Und wenn du dann halt keine Unterstützung hast, weil es keine Angebote gibt, ist das halt doof. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich erstmal stark umgeguckt habe. Hab damals den Koran zweimal gelesen. Dachte ich mir, ist eine coole Sache.
Mit 18 trat er aus der evangelischen Kirche aus. Auf den Kirchenaustritt folgte trotzdem nicht gleich die Konversion zum Islam.
Weil die muslimische Community jetzt nicht gerade einladend in Bezug auf Homosexuelle waren. Und da habe ich mich natürlich auch nicht abgeholt gefühlt.
Die Wilmersdorfer Moschee in Berlin ist das älteste muslimische Gotteshaus in Deutschland. Heute kommt auch Christian Herrmann zu manchem Freitagsgebet in die Moschee, mit der sich die aus Indien kommende Lahore Ahmadiyya-Bewegung einen ersten geistlichen Ort für Muslime in Deutschland geschaffen hat. Lahore Ahmadiyya versteht sich selbst als Reformbewegung mit dem Anliegen, den Islam zu verkünden. Friedlich, aber unverfälscht, sagt der hier tätige Imam Amir Aziz aus Pakistan.
In Islam ist Homosexualität verboten. Grund ist, dass alle Aktionen haben einen Zweck haben. Man muss eine Familie haben. Das ist die Zweck von der Sexualität. Und deshalb ist in Islam Homosexualität verboten.
So wie auch jeder heterosexuelle Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Das klingt ähnlich wie die traditionelle katholische Sexualmoral. Und der Imam beruft sich ebenso auf eine Sure im Koran, deren Inhalt auch im Alten Testament überliefert ist.
Das Lot. Lot sagte, gibt es unter euch keinen rechtschaffenen Mann. Sie möchten nur Männer. Und er hat gesagt, nein, hütet euch vor der Strafe von Allah.
Wie die Genesis erwähnt auch der Koran die Erzählung von Lot in Sodom, wo die Menschen für ihre Vergehen verurteilt werden. In dem Kontext begehren auch Männer einander. Daher rührt im Wesentlichen auch die ablehnende Haltung des Islam zu Homosexualität. Zu Unrecht, meint Christian Herrmann.
Es gibt eine Überlieferung, die belastbar ist, wonach Mohammed, Friede sei auf ihm, einen Schwulen kritisiert, nicht über sein Schwulsein, sondern dass er Gerüchte verbreitet. Wäre es so sündhaft, hätte der Prophet sicherlich auch gesagt, und außerdem ist Homosexualität nicht in Ordnung, denkt doch bitte an Lot. Das tut er aber tatsächlich nicht. Im Gegenteil, wir haben jede Menge homoerotische Abbildungen und viel Literatur, die auf religiöse Lichtgestalten sogar, also auf Gelehrte und Imame zurückgehen. Das bedeutet, der Islam ist in langen Zeiten gar nicht homophob gewesen.
Umso schändlicher findet es Christian Herrmann, dass Homosexualität in muslimisch geprägten Ländern wie Saudi-Arabien oder dem Iran mit dem Tode bestraft wird. Nach seinem Umzug nach Berlin engagierte er sich in einer Hilfsgruppe für Schwule und Lesben.
Im Rahmen dessen habe ich ganz oft die Situation gehabt, dass ich Leute getroffen habe, die ihre religiöse Identität als muslimische Personen mit ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität nicht zusammenbringen konnten. Und da dachte ich mir, es wäre eigentlich schön, wenn es einen Ort gäbe, wo ich die hinverweisen könnte. Und den gab es aber halt nicht.
Zu dem Zeitpunkt eröffnete in Berlin gerade die liberale Moschee der Rechtsanwältin Seyran Artisch als Imamin. Dort ließ sich Christian Herrmann einen Termin geben.
Bis zu dem Termin hat sich bei mir ziemlich viel getan. Ich habe den Koran nochmal gelesen. Ich habe jede Menge Videos auf YouTube angeguckt. An bestimmten Tagen 5-6 Stunden Videos. Bin dann also in die Moschee gekommen und habe realisiert, dass ich eben nicht ohne Grund jetzt in diese Moschee gegangen bin. Dass das durchaus seinen Sinn hatte. Und dann dachte ich mir, okay, dann bist du offensichtlich Muslim.
Im August 2017 konvertierte Christian Herrmann schließlich zum Islam.
Ja, und der Rest ist halt Geschichte. Ich habe sehr schnell Ludovic Said, ein offenschwuler Imam in Frankreich, kennengelernt über die Moschee. Der hat so ein kleines Institut gegründet, bringt Publikationen raus, gerade auch zum Thema queerer Islam. Und auf der anderen Seite hat er einen Imam-Ausbildungskurs.
Den absolvierte dann auch Christian Herrmann und war somit der erste schwule Imam in Deutschland. Der erste offen schwule Imam, präzisiert er.
Ich habe hochgerechnet, wir müssten etwa 40 schwule Imame in Deutschland haben. Die natürlich nicht offen schwul auftreten, weil das ist ja eine Sünde und man soll seine Sünden nicht vor anderen Leuten ausbreiten. Das ist einer der Gründe, warum schwule Imame nicht offen zutage treten. Und zum anderen, weil sie natürlich hochgradig Probleme bekommen würden am Arbeitsplatz, in der Familie. Viele Leute haben eine Alibi-Frau und Kinder, um dem heterosexuellen Familienbild zu entsprechen.
Ein offen schwuler Imam. Auch für Amir Aziz an der Wilmersdorfer Moschee ist das unerwünscht.
Hier ist nicht und auch in der islamischen Welt, das ist nicht akzeptiert. Mitbeten ist erlaubt für jede Person, das ist kein Problem. Wir müssen respektieren, tolerant sein, aber können nicht Imam sein. Weil Imam muss die Lehren von Koran folgen. Und wenn er es nicht folgen, er kann nicht Imam sein.
Nach Christian Herrmanns Lesart geht Homosexualität sehr wohl mit den Lehren des Koran überein. Mit seinem Verein Kalima ist er heute Ansprechpartner für queere Muslime. In der Community ist er auch schon bekannt.
Online angefeindet werde ich aus verschiedenen muslimischen Trollprofilecken. Aber wenn ich jetzt in eine Moschee gehe, vorausgesetzt die Leute kennen mich, passiert mir halt nichts. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil die Stimmen derer, die homophobe Positionen vertreten, sehr laut sind. Aber wir haben eine Redewendung, wer Macht hat Recht. Das heißt, die Leute merken, da arbeitet jemand religiös und vielleicht belächeln die einen oder anderen mich. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt, dass ich die Arbeit eines Imams mache und für viele Leute ein Imam bin.
Inzwischen ist er auch nicht mehr der einzige offen schwule Imam in Deutschland. Mit dem Syrer Mahmoud al-Shihabi hat sein Verein theologische Verstärkung bekommen. Der 45-Jährige ist sogar ein sogenannter Hafiz, kann also den gesamten Koran rezitieren. Jetzt fehlt Kalima nur noch eine eigene Moschee, um auch einen festen Gebetsort zu haben.
Ein Beitrag aus Berlin von Simon Berninger. Die Kirchen hätten Kranke und Sterbende in der Corona-Krise alleingelassen, hatte die frühere Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht, in einem Interview gesagt. Für viele Bischöfe, Seelsorger und Ehrenamtliche ging diese Kritik der CDU-Politikerin an der Realität vorbei. Würde sie ihr harsches Urteil noch einmal wiederholen? Birgit Wenzin hat bei Christine Lieberknecht nachgefragt.
Die Pastorin Christine Lieberknecht hat ihrer Kirche in Corona-Zeiten gerade die Leviten gelesen. Und zwar mächtig gewaltig. An Pfingsten war es in diesem Jahr. Ich zitiere Sie bitte, Frau Lieberknecht. Ja. Die Kirche hat in dieser Zeit hunderttausende Menschen allein gelassen, kranke, einsame, alte, sterbende. Ja, das ist unmenschlich. Dabei hätte es nach dem Infektionsschutzgesetz auch ein Recht für Geistliche auf die Begleitung von Sterbenden gegeben. Nicht nur der Erfurter Kirchenkreis hat diese Kritik und dieses Levitenlesen zurückgewiesen, auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, die Deutsche Bischofskonferenz, der Theologe Peter Dabrock, unter anderem lange Jahre Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, und mit der Frage an Sie, woher will Christine Lieberknecht das wissen? Woher wissen Sie das?
Zum einen ist natürlich Seelsorge betrieben worden, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber muss ich ja nur mal die Zahlen ansehen im Bundesamt für Statistik, und dann weiß man, wie viele Menschen einsam auch in dieser Zeit in Heimen, in Krankenhäusern gestorben sind. Etwa 2000 am Tag, das können Sie hochrechnen. Und wenn Sie sehen, wie viele Heime tatsächlich geschlossen waren, dass Pfarrer wirklich alles in Bewegung setzen mussten, um zum Beispiel Sterbende zu begleiten. Und es ging ja nicht nur um die Pfarrer, es geht ja auch um Familienangehörige. Ich sage ja, die Kirche kann nicht überall sein. Aber dass es kein öffentliches Wort gab, was so durchschlagend war, dass man in diesem Land wirklich darüber diskutiert hätte, dass es ein Zustand ist, wenn Menschen ja, im hohen Alter, hochbetagt, verunteilt ins Krankenhaus kommen, dass dann radikal Isolation ist. Auch kein Familienangehöriger mehr zu diesem Sterbenden gehen kann. Das ist mir wirklich vielfach zugetragen worden. Und da bin ich ja bei weitem nicht die Einzige. Ich habe es vielleicht besonders pointiert formuliert, aber der Fakt als solcher stimmt. Und dazu habe ich mir die Zahlen auch angesehen. Also wenn man sagt, schlecht recherchiert, ist das absolut nicht wahr. Das ist eine Abwehrreaktion. Und da wundere ich mich schon ein bisschen. Was habe ich mir als Politikerin von den Kirchen alles vorwerfen lassen müssen? Im Blick auf mangelnden Klimaschutz, im Blick auf die Frage von nationaler Verteidigung, Stichwort Bundeswehr, im Blick auf Kohleausstieg oder früher Atomausstieg. Nie bin ich auf die Idee gekommen, jetzt aufzuzählen, was ich doch alles bitte schön mache, um dem entgegenzuwirken, sondern ich habe es immer als eine Problemanzeige genommen, über die man jetzt aber auch mal richtig debattieren muss. Und die Reaktion der leitenden Geistlichen, die sofort gesagt haben, unmöglich, schlecht recherchiert, geht überhaupt nicht, wir haben doch. Und dann werden diese einzelnen Schritte aufgezählt, das war für mich doch ein bisschen verwunderlich.
Steckt also hinter Ihrer Kritik zu Corona-Zeiten, dem Levitenlesen, mehr? Steckt daran auch möglicherweise Kritik an der eigenen Kirche und deren Repräsentanten?
Also ich stehe zur, ich sag mal, Relevanz von Theologie in unserer Gesellschaft und für unsere Gesellschaft. Und dass die Debatten gerade in den ersten Wochen und auch Monaten von Corona fast ausschließlich bestimmt waren von Virologen, Infektiologen, Epidemiologen, also rein einer doch relativ einseitigen wissenschaftlichen Sicht. Und es der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war, der als erster laut, deutlich und vernehmbar mal gesagt hat, dass es hier auch Abwägungsprozesse gibt, zum Beispiel zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Lebensschutz. Das hätte ich mir auch von einem Theologen, von leitenden Geistlichen gewünscht. Und es hätte ja Plattformen gegeben, auf denen man das machen kann.
Also hat sich Kirche zu klein gemacht in dieser aktuellen Entwicklung?
Ich finde, in Fragen, wo die Menschen wirklich stärker als sonst mal an die Grenzen des Lebens gewiesen waren, bisschen auch den Tod vor Augen, war eigentlich, oder ich finde es immer noch, eine klassische Kompetenz von Geistlichen, von Kirche. Und da das öffentliche Wort zu machen, stellt überhaupt nicht in Abrede, dass es einzelne Seelsorger selbstverständlich getan haben, dass sich da auch Seelsorger wirklich die Hacken abgelaufen sind. Aber es geht um diese öffentliche Theologie und das öffentliche Wort in unserer Gesellschaft, was scheinbar für eine ganz große Mehrheit nicht mehr relevant erschien.
Die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht bleibt bei ihrer Kritik. Das ganze Gespräch zwischen ihr und DLF-Chefredakteurin Birgit Wenzin können Sie in der Sendung Zeitzeugen hören, heute Abend um 19:15 Uhr im Deutschlandfunk. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier bei uns geht es gleich weiter mit der Sendung Marktplatz. Thema: Tätowierungen und Piercing, Reiz und Risiken beim Körperschmuck.